Die Macht der Sprache, das ist unser Thema, beziehungsweise das ist Ihr Thema.
Genau. Ich bin Marieke Mühlmann-Tripp von Corporate Responsibility der Deutschen Telekom. Und wir beschäftigen uns mit den Themen digitale Demokratie und digitale Zivilcourage. Ich habe mich vor allem damit auseinandergesetzt, was unsere Sprache eigentlich damit zu tun hat.
Und was hat sie jetzt damit zu tun? Hat Sprache Macht auf uns?
Dass das, was wir denken, einiges damit zu tun hat, was wir sagen, das ist zunächst einleuchtend. Aber dass auch umgekehrt unsere Sprache unser Weltbild beeinflusst, ist vielleicht zunächst weniger offensichtlich. Populistische Strömungen machen sich aber gerade diese Tatsache zunutze und setzen zum Beispiel gezielt Wortkombinationen ein, um Themen in ein bestimmtes Licht zu rücken. Sie benutzen auch sprachliche Codes, um ein Publikum außerhalb des demokratischen Spektrums anzusprechen, ohne explizit rassistisch, sexistisch oder anderweitig ausgrenzend aufzutreten. Aber wir können etwas dagegen tun und Sprache bewusst nutzen, um integrierend zu sein und den konstruktiven Dialog zu fördern.
Wenn Sie jetzt von Sprache reden, dann gibt es ja nicht nur eine. Nehmen wir mal die politische Sprache.
Politische Sprache unterscheidet sich fast immer von der Alltagssprache. Typische Methoden in der politischen Sprache sind zum Beispiel, Dinge anders zu benennen, sie inhaltlich anders zu besetzen oder sie in gutem Licht erscheinen zu lassen. So wird aus dem Arbeitsamt die Arbeitsagentur, um die Kundenorientierung zu betonen, oder der Begriff Elite, der im Dritten Reich rassenideologisch verwendet wurde und heute eher positiv genutzt wird, zum Beispiel bei der Elite-Universität. Populismus geht aber noch einen Schritt weiter. Die Sprache von Populisten ist häufig darauf angelegt, die Gemeinsamkeiten in der eigenen Gruppe und die Unterschiede zu anderen zu betonen. Und vor allem auch die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Was also vorher vielleicht noch ein gesellschaftliches Tabu war, schleicht sich so langsam aber sicher in die Alltagssprache ein. Gesetzliche Grenzen werden dabei strapaziert und Grauzonen ausgenutzt.
Sie haben Populisten angesprochen. Gehen wir mal ein bisschen tiefer, ein bisschen detaillierter. Nehmen wir mal die Rechtspopulisten. Was ist mit denen und ihrer Sprache?
Rechtspopulisten verwenden zum Beispiel eine Sprache, die an das NS-Regime angelehnt ist. Also es werden andere politische Konzepte durch Nazi-Vokabular beispielsweise abgewertet. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung sprechen sie von Umvolkung oder von Bevölkerungsaustausch. Auch das Wort Lügenpresse stammt schon aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und wurde von den Nazis aufgegriffen. Aber auch typische Beschimpfungen oder Beleidigungen von Andersdenkenden, wie man sie manchmal hört, also beispielsweise der Begriff links-grün versifft, benutzt eine Metaphorik, die auch während des Nationalsozialismus schon beliebt war. Der Begriff versifft bedeutet nämlich eigentlich an Syphilis erkrankt und ist somit eine Krankheitsmetapher, die dafür genutzt wurde, bestimmte Gruppen abzuwerten und den Kampf gegen sie als Selbstschutz oder als Verteidigung darzustellen. Bestimmte Begriffe werden also in einem bestimmten Bedeutungsrahmen gesetzt. Das nennt man Framing. Und dafür kommen auch neue Wortkombinationen zum Einsatz.
Können Sie uns ein paar Beispiele für solche neuen Wortkombinationen nennen?
Vor allem 2015, als viele Geflüchtete nach Europa und Deutschland kamen und vor allem nach der Silvesternacht, entstand eine Sprache der Entmenschlichung. Also Begriffe wie Rape-Fugees oder alimentierte Messermänner mit Asylgehalt, Passbeschenkte, die eine Blutspur durch Deutschland ziehen und eine Invasion auslösen, oder auch der Begriff Asyltouristen. Diese Begriffe muss man sich vor allem vor dem Hintergrund vor Augen führen, dass es sich um Menschen handelt, die Schlimmes erlebt haben und von einem Menschenrecht Gebrauch machen möchten, nämlich dem Recht auf Asyl. Die Strategie hinter all den Wörtern ist dieselbe. Also Sprache wird systematisch mit Gefahren aufgeladen und das schürt Ängste. Und so eine unsachliche Kommunikation über Migration verhindert natürlich, dass wir uns mit den Risiken richtig auseinandersetzen können, denn sie framet und stellt Menschen unter Generalverdacht.
Das heißt also, es wird eine Angst vor Fremden geschürt.
Hier greifen vor allem alte Vorurteile. Also versetzen wir uns mal in eine Zeit 1000 Jahre zurück, wo vielleicht die Angst vor Fremden sogar noch berechtigt war. Sie stehen vor unserem Dorf, sie verstehen nicht, was wir sagen, sie rauben uns aus, zünden unsere Häuser an, um uns über uns zu herrschen. Und genau diese Angst vor anderen lernen wir bis heute im Geschichtsunterricht. Also die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Kriegen und Eroberungen. Und auch dieser Fokus ist schon ein politisches Framing. So prägen sich Einstellungen. Nehmen wir einfach mal die Redewendung Fremde oder Freunde. Das alleine sagt viel aus. Es gibt auch ein interessantes Zitat von Viktor Klemperer. Das ist ein deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, der als Zeitzeuge die Sprache des Dritten Reichs analysiert hat. Er sagt: Worte können wie winzige Arsendosen sein. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Und meine Ergänzung dazu wäre noch, später erinnert man sich nicht mehr daran, wo die eigene Überzeugung eigentlich herkommt.
Was ja eigentlich schlecht ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sensibilisiert sind. Wenn wir das sind, erkennen wir denn dann auch sofort solche bewussten Manipulationen der Sprache?
Das wäre toll, ist aber tatsächlich leider nicht immer so. Die Hundepfeifenpolitik oder im Englischen auch Dog Whistle Politics genannt, bezeichnet die Nutzung einer Sprache, die je nach Publikum unterschiedlich verstanden wird. Es handelt sich also um eine Form von kodierter Sprache. Sie erlaubt es zum Beispiel, Hinweise auf Verschwörungstheorien oder rassistische Ansichten in harmlos klingende Aussagen einzubetten. So ähnlich wie die Hundepfeife nicht für Menschen, sondern nur für Hundeohren wahrnehmbar ist, erkennt dann auch nur die eigene Anhängerschaft, was man eigentlich meint. Und man kann sich immer darauf berufen, eigentlich etwas anderes gemeint zu haben oder von der ursprünglichen Bedeutung gar nichts gewusst zu haben. Ein Beispiel dafür ist der Wahlkampfslogan America First, der vielleicht zunächst nationalistisch, aber doch eher harmlos klingt. Er wurde allerdings in den 1940er Jahren von einer antisemitischen Organisation verwendet und hat somit eine belastete Geschichte.
Framing, also die bestimmte Begriffe in einen konkreten Bedeutungsrahmen zu setzen, Sie haben es gerade eben erklärt. Was sind aber die Auswirkungen von Framing?
Die Macht von Wörtern und Metaphern ist viel größer, als man vielleicht erstmal denken mag. Also über 90% des Denkens laufen tatsächlich unbewusst ab und damit natürlich auch viele unserer Bewertungen und Entscheidungen. Das nennt man Unconscious Bias, also unbewusste Voreingenommenheit. Wir assoziieren positive und negative Emotionen mit Begriffen und daraus bildet sich unser komplettes Wertegerüst. Wenn man jetzt also Sprache gezielt einsetzt, kann man damit das Denken und auch dadurch das Verhalten beeinflussen. Man kann manipulieren, täuschen und beschönigen. In vielen Situationen ist der automatische Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozess vielleicht richtig, aber er kann halt auch fehlerhaft sein oder an unseren bewussten Überzeugungen und Werten vorbeilaufen.
Wenn wir uns jetzt die Sprache in der digitalen Welt angucken, was ist das Besondere daran im Gegensatz zu der analogen Welt?
In der digitalen Welt treffen wir häufig auf Menschen, die wir nicht kennen. Also wir lesen Kommentare und Posts, ohne den anderen zu sehen oder seine Stimme zu hören oder mehr über ihn zu wissen. Zum Beispiel ist die Frage, macht er vielleicht gerne Scherze, ist aber generell weltoffen und hilft anderen, wo er nur kann. Umgekehrt wissen wir natürlich auch nicht, wie unsere eigenen Kommentare bei anderen ankommen und ob wir möglicherweise jemanden verletzen. Das führt häufig dazu, dass die Sprache, die natürlich auch noch verkürzt ist, härter wirkt als im Vier-Augen-Gespräch. Man fragt sich ja schon auch immer wieder, ob Menschen, die in Social Media schlimme Sachen schreiben, das auch so ausdrücken würden, wenn sie es jemandem ins Gesicht sagen müssten. Dazu kommt dann noch der Einsatz von Emojis oder GIFs, also kleinen bewegten Filmen, die einfach für enorme Missverständnisse sorgen können. Bedeutet zum Beispiel ein Lach-Emoji, dass ich den Schreiber auslache oder dass ich seine Aussage lustig finde oder vielleicht sogar versuche, eine menschenfeindliche Aussage als harmlosen Spaß zu deklarieren? Oder die Frage, sind 4 Ausrufezeichen der Ausdruck dafür, dass meine Aussage besonders wichtig ist oder dass ich im Netz schreien möchte?
Gute Beispiele dafür, dass Sprache manipulieren kann, täuschen und beschönigen. Sprache hat damit aber nicht nur Einfluss auf das Miteinander zwischen den Menschen, sondern komplett ja auch auf unsere Demokratie und Zivilcourage. Wie viel Macht oder wie viel Einfluss hat sie aber?
Einer der wichtigsten Aspekte von Demokratie ist die Meinungsbildung auf Basis von verschiedenen Perspektiven. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir Zugang zu Informationen haben, und zwar ohne Zensur, und die Möglichkeit, Dinge zu interpretieren und in Frage zu stellen. Dabei spielt die Sprache eine enorme Rolle. Sie kann inspirieren und den eigenen Horizont erweitern, aber sie kann natürlich auch manipulieren und Gesellschaften spalten. Die digitale Welt ist ein Motor für beides.
Und warum setzt sich jetzt die Telekom mit dem Thema Sprache überhaupt auseinander?
Wir wünschen uns ein Netz voller Möglichkeiten, in dem Menschen sich wohlfühlen und jeden Tag die Vorteile für sich entdecken und nutzen. Sei es, um mit anderen in Kontakt zu bleiben oder Informationen zu erhalten und daran zu wachsen. Sprache ist das, was das Netz ausmacht. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mehr erfahren, wo sie Einfluss haben und wie sie zu einem Netz voller Möglichkeiten beitragen können.
So, an dieser Stelle dürfen Sie jetzt Ihr Anliegen in ein paar Kernbotschaften packen. Wie lauten diese?
Sprache ist mehr als nur Worte. Sie beeinflusst unser Denken und das führt zu Haltung und damit natürlich dann auch wiederum zu Handlungen. Im Kleinen kann jeder etwas tun. Also zum Beispiel die Frames von Populisten nicht einfach zu wiederholen. Populisten und Feinde der Demokratie haben es nämlich begriffen. Sie wiederholen ihre Wörter so oft wie möglich und graben sich damit in das Denken der Hörer und Leser. Wir können versuchen, aufmerksamer für die Verwendung bestimmter Begriffe zu sein. In der analogen, aber erst recht in der digitalen Welt. Wichtig ist auch, Worte und Aussagen zu Ende zu denken. Menschen sind Menschen und kein Abschaum. Und wenn wir sie so benennen, dann ist das Menschenfeindlichkeit und nichts anderes. Und zu guter Letzt Widerstand leisten, die eigene Schockstarre verlassen und Position beziehen und sich für demokratische Werte auch im Netz einsetzen. Das ist digitale Zivilcourage und das geht uns alle an.
Sie klingen optimistisch. Sind Sie das wirklich?
Es ist ja nicht so, als hätte sich noch nie jemand mit der Problematik auseinandergesetzt. Es gibt viele Organisationen, Wissenschaftler, Aktivisten, die sich dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft Vielfalt wirklich ernst nimmt und Menschen nicht ausgegrenzt werden und Hass und Hetze auch nicht unwidersprochen stehen bleiben. Die Sprache ist dabei wichtig und die Aufklärung über deren Wirkung erst recht. Wenn wir darüber sprechen, dass das Wort Rasse zum Beispiel keine Rolle mehr in unserem Grundgesetz spielen sollte und wir darüber kontrovers, aber offen diskutieren können, dann ist das ein wichtiger Schritt. Oder auch, wenn wir Counterspeech nutzen, um uns gegen Hass und Hetze zu wehren, aber gleichzeitig auch über rechtliche Notwendigkeiten sprechen, um Menschen, die es nicht verstehen wollen, aufzuwecken, dann gibt es Grund für Optimismus. Denn das bedeutet, dass viele Seiten zusammenarbeiten und das Gleiche wollen.
So, viele wollen das Gleiche, viele wollen vielleicht aber auch mehr Infos. Die hat die Deutsche Telekom bestimmt schon zusammengestellt. Wo finden wir diese?
Unter medienabersicher.de haben wir unsere Initiativen für Kids und Pädagogen, Teach Today und Scroller, sowie für Erwachsene die Dabei-Geschichten zusammengefasst. Wir stellen unter anderem eine Toolbox mit rund 100 Formaten und Material zur Verfügung, die unsere Themen aufgreifen. Und bei den Dabei-Geschichten finden sich Moderationsleitfäden in Deutsch, in Englisch und in einfacher Sprache, sodass jeder aktiv werden kann, im Netz und auch in der analogen Welt.
Die Macht der Sprache ist tatsächlich größer, als vielleicht viele von uns vermuten. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Marieke Mehlmann-Tripp.
Ich habe zu danken.